meine erste Frage. Also in der Einführung zu dem Buch steht es, dass es schon 30 Biografien zu Marx gibt, seit der erste, die 1909 erschienen ist. Also die Frage ist, glaube ich, ziemlich unmittelbar, warum dann die 31. Marx-Biografie? Die letzten sind nicht mal so alt. In letzter Zeit sind 2 erschienen. Eine von Jürgen Neffe, der schon Biografien von Einstein und Darwin geschrieben hatte, mit dem Titel Marx, der Unvollendete. Und eine vom Historiker Garrett Stedman-Jones. Und ein paar Jahre früher, 2013, ist die von Jonathan Sperber erschienen mit dem Titel Karl Marx, sein Leben und sein Jahrhundert. Warum also noch eine Biografie?
Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage, weil diese 30 Biografien, das sind nur die großen, umfangreichen Werke, nicht zu reden über hunderte von kleinen Lebensabrissen, die es auch noch gibt. Da kann ich eigentlich mehrere Antworten drauf geben. Also zum einen entwickelt sich unser Wissen über Marx, über seine Werke ja weiter. Im 20. Jahrhundert war das so, jede Generation kennt eigentlich ein anderes Gesamtwerk von Marx. Die sogenannten Jugendschriften wurden erst in den 30er Jahren veröffentlicht, die Grundrisse während des Zweiten Weltkriegs, da hat sie keiner so richtig wahrgenommen. Die Rezeption setzte erst so in den späten 60er, 70er Jahren ein. Und die Originalmanuskripte zum Kapital beispielsweise, also nicht das, was Engels ediert hat als zweiten und dritten Band, sondern die Originale, die sind erst im Rahmen der Mega, der neuen großen Marx-Engels-Gesamtausgabe, seit den 90er Jahren veröffentlicht worden. Und mit diesen Textveröffentlichungen ist aber auch immer das Wissen um die Biografie angewachsen. Also insofern weiß auch jede Generation ein bisschen mehr. Das ist allerdings jetzt nicht der einzige Grund. Es wird natürlich immer ein Grund sein, also jede Generation wird wahrscheinlich auch eine neue Marx-Biografie hervorbringen. Ich habe eine sehr grundsätzliche Kritik an den allermeisten vorliegenden Marx-Biografien, dass da also zum einen das, was man tatsächlich über Marx weiß und das, was die jeweiligen Autoren präsentieren als Vermutungen, dass das nicht immer getrennt wird. Also der Übergang von Biografie zu biografischer Fiktion ist fließend. Und es gibt manche Leute, die erwarten das sogar von einer Biografie, dass sie sagen, naja, das ist ja nicht so ein ernster wissenschaftlicher Text, also da fühlt man sich jetzt in die porträtierte Person ein und bringt dann den Leserinnen und Lesern nahe, wie die wohl gedacht hat, warum sie wohl dies oder jenes getan hat. Gegenüber solchen Verfahren bin ich sehr, sehr skeptisch und versuche wirklich zu unterscheiden, was wissen wir, was ist eine Vermutung und was wissen wir nicht. Also in dieser Biografie taucht dann auch bei mir jetzt häufiger der Satz auf, das wissen wir nicht. Also es ist auch wichtig, das Nichtwissen festzuhalten. Ein weiterer Punkt, der für mich sehr wichtig war, ist das Verhältnis von Leben und Werk. Üblicherweise wird es eher so getrennt, also die Biografien beschäftigen sich hauptsächlich mit dem Leben und dann gibt es theoretische Abhandlungen über das Werk. Aber die sind bei Marx sehr eng verflochten. Das Werk ist eigentlich eine Abfolge von unvollendeten Projekten. Das fängt bereits mit der Dissertation an, geht bis zum Kapital. Also Marx macht immer Pläne, startet, bricht ab, startet erneut mit etwas veränderten Plänen, bricht wieder ab. Um das zu verstehen, woran das eigentlich liegt, das kann man natürlich einerseits theoretische Schwierigkeiten ins Feld führen, die er hatte, aber es hängt auch mit den Lebensumständen zusammen, es hängt mit politischen Konflikten zusammen, die er hatte, die dann meinetwegen andere Sachen notwendig machten, um die er sich kümmern musste. Also man kann diese Abfolge von unvollendeten Projekten, glaube ich, nicht verstehen ohne das Werk. Das gilt aber auch umgekehrt. Man kann das Leben nicht ohne das Werk verstehen. Also Marx entwickelt neue Einsichten. Das führt dazu, dass sich seine politischen Vorstellungen ändern. Das hat zur Konsequenz, dass er neue Allianzen schließt, neue Bündnisse. Also vieles, was sich in diesem Leben ändert, hat auch den Ursprung im Werk selber. Insofern, glaube ich, muss man das viel enger aufeinander beziehen, als das in der Regel in der Vergangenheit gemacht worden ist. Und ich glaube, man muss auch den Marx stärker in seine Zeit reinstellen. Man muss gucken, in welchen Konflikten entsteht eigentlich dieses Werk, spielt sich dieses Leben ab, und muss dabei auch ein bisschen sich genauer bestimmte Personen, das können Freunde von Marx sein, das können Gegner sein, das können Zeitgenossen sein, die jetzt weder eindeutig Gegner oder Freund waren, man muss sich die ein bisschen genauer angucken. In vielen Marx-Biografien herrscht so eine Betrachtungsweise vom Ende her vor. Also wer sich von euch ein bisschen mit dem frühen Marx beschäftigt hat, weiß zum Beispiel, Heilige Familie hat den Untertitel gegen Bruno Bauer und Konsorten. Da wird mit Bruno Bauer abgerechnet, einem frühen Freund von Marx. In der deutschen Ideologie wird dann auch noch ein bisschen abgerechnet. Und ganz viele Darstellungen orientieren sich nur an dieser Abrechnung. Aber dieser Bruno Bauer war 5 Jahre lang, von 1837 bis 1842, der engste persönliche Freund von Marx, der engste politische Weggefährte und Verbündete. Wenn man da also sich nur die Abrechnung anguckt, dann versteht man das überhaupt nicht. Wie ist das überhaupt möglich? Also muss man diese Personen wirklich auch als eigenständige Personen, Autoren, politische Subjekte betrachten und nicht nur aus der Perspektive der Abrechnung. Und das heißt, man bekommt da halt doch einen etwas anderen Zugang zu den historischen Prozessen, zu dem Umfeld von Marx, als das in den vorherrschenden oder in den meisten Biografien der Fall ist. Insofern hoffe ich, also das müssen natürlich die Leserinnen und Leser entscheiden, hoffe ich, dass ich was präsentieren kann, was über die bisherigen Biografien nicht nur so ein bisschen quantitativ hinausgeht, sondern schon in einigen Bereichen einen qualitativ neuen Zugang ermöglicht.